Manche Amish People sagen, einen Christen erkennt man daran, dass er keinen Reißverschluss an seiner Kleidung hat. Andere sagen, einen Christen erkennt man daran, dass er ein Kreuz um seinen Hals trägt. Oder als die ersten Dampfloks aufkamen, da hat es geheißen, einen Christen erkennt man daran, dass er nicht mit der Eisenbahn fährt. Vielleicht sagen manche, einen Christen erkennt man daran, dass er keinen Alkohol trinkt. Oder wir sagen heute, einen Christen erkennt man daran, dass er keinen Fernseher hat oder dass er ein WWJD-Armband trägt oder was das sonst auch immer gibt. Oder man erkennt ihn daran, dass er Gitarre spielt. Jeder Christ ein Gitarrist. Ja. Gut, dass uns die Heilige Schrift bessere und dauerhaftere Merkmale eines Christen zeigt. Und in unserem Text heute geht es auch um so ein Merkmal der Christen. Schlag bitte mit mir auf, 1. Johannes, den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Und für die Techniker, ich habe die Predigt jetzt doch anders überschrieben, als sie im Gemeindeverzeichnis stand. Sie heißt es ganz einfach, Jesus und du. 1. Johannes 2, die Verse 1 bis 6. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ich möchte noch kurz beten, und wem es möglich ist, der darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir daraus lesen können, dass es heute noch genauso aktuell ist wie damals und ja, dass wir heute was daraus lernen können. Ich bitte dich, hilf du mir, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe, sondern sie gut verkündige. Und ich bitte dich auch für Alexander, der übersetzt, dass du auch ihn segnest bei dieser wertvollen Arbeit. Segne du uns heute Morgen. Amen. Ja, ich habe beim Lesen von diesem Text sicherlich bemerkt, dass die ersten zwei Verse, dass da noch gar nicht darum geht, wie man den Christen erkennt, sondern es geht eigentlich erstmal darum, was einen Christen ausmacht. Wie bin ich überhaupt Christ? Und ich habe die Predigt in zwei Punkte gegliedert. Der erste Punkt heißt, lass dir von Jesus deine Sünden vergeben. Und der zweite heißt, tu, was Jesus dir sagt. Also eigentlich ganz einfach. Ja, der erste Punkt, lass dir von Jesus deine Sünden vergeben. Ich lese nochmal den Vers 1 aus unserem Text. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Johannes redet die Empfänger seines Briefes mit meine Kinder an. Das ist auf jeden Fall eine liebevolle Anrede, eine Anrede, die deutlich macht, dass er ihnen zugeneigt ist. Aber auch eine Anrede, die zeigt, dass Johannes damals schon zum älteren Semester gehört hat. Ich würde es euch nicht mit meine Kinder ansprechen, weil ich von vielen von euch das Kind sein könnte. Johannes war damals also auf jeden Fall schon älter und er konnte schreiben, meine Kinder. Und er schreibt dann weiter, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und da müssen wir uns fragen, auf was bezieht sich dieses Dies? Was schreibt er uns denn, damit wir nicht sündigen? Und dazu möchte ich nochmal die Verse 8 bis 10 aus dem Kapitel davor lesen. 1. Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir sehen aus diesen Versen, Sünde gehört zum Menschsein dazu. Und es gehört leider nicht nur zum Menschsein dazu, sondern auch zum Christsein. Wir freuen uns da nicht drüber als Christen, aber wir erleben es täglich. Und wir werden als Christen auch die Sünde auf der Erde nie völlig loswerden. Es ist wahrscheinlich so, dass wir, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, ja irgendwann auch weniger sündigen oder ja andere Sünden entdecken in unserem Leben, je nachdem. Aber wir werden auf jeden Fall nie ganz frei werden von der Sünde, solange wir nicht bei Gott im Himmel sind. Und das Schöne ist, was Johannes schreibt, dass wir mit unseren Sünden nicht alleine fertig werden müssen, weil es Vergebung gibt für die Sünden. Wir müssen unsere Schuld nicht abstreiten oder sie jemand anderem in die Schuhe schieben, sondern Gott fordert uns ganz einfach dazu auf, unsere Schuld, unsere Sünde zu bekennen und ja vor allem sie ihm zu bekennen. Nicht nur einfach zu sagen, bitte entschuldige, was ich falsch gemacht habe, sondern da konkret zu sein. Ich habe heute wieder über die und die Person gelästert. Ich bekenne es dir, bitte vergib. Oder ich war heute wieder neidisch auf meinen Arbeitskollegen. Das ist Sünde, das bekenne ich dir. Und dann haben wir die Verheißung, dass er uns vergibt. Hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, also wenn wir die Sünden bekennen, die uns bewusst sind, dann vergibt er uns die Sünden. Und zwar nicht nur diese bekannten Sünden, sondern alle Ungerechtigkeit. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Also wenn wir das ernst nehmen und die Sünden bekennen, dann wissen wir, dass er uns reinigt und zwar ganz und gar. Dann sind wir frei von aller Schuld. Aber diese Tatsache, dass wir einfach nur unsere Sünden bekennen müssen und dann sind sie weg, die soll uns nicht dazu führen, dass wir mit der Sünde irgendwie oberflächlich umgehen, sondern wir sollen sie ernst nehmen. Im Römerbrief heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Ein Vers, über den man sicherlich lange nachdenken kann, aber es ist eigentlich Gottes Güte, nicht seine Strenge, die uns zur Umkehr treibt, sondern seine Güte. Und seine Güte zeigt sich darin, dass Jesus sein Leben gelassen hat für unsere Sünde. Weil so lesen wir es im Vers 2 von unserem Text. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesu Opfer reicht aus, um allen Menschen aller Zeiten alle ihre Sünden zu vergeben. Gottes Gnade ist nicht irgendwann aufgebraucht oder leer. Es ist wie wenn ich mit einem Fingerhut versuchen würde, den Atlantik auszuschöpfen. Da habe ich keine Chance, den Atlantik jemals leer zu bekommen. Nie. Und genauso ist es mit Gottes Gnade. Sie ist da und sie reicht für jeden. Aber wir müssen diese Gnade auch annehmen. Wir haben gerade gelesen, dass wir unsere Sünden bekennen müssen, damit er sie uns vergibt. Und im Johannesevangelium 1, Vers 12, da steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in Römer 10, Vers 13, da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir müssen ihn also anrufen. Wir müssen ihm unsere Sünden bekennen. Wir müssen ihn aufnehmen, damit diese Gnade auch für uns wirksam wird. Dieses Aufnehmen, das heißt, wir müssen ihn einfach bitten, in unser Leben zu kommen und unser Herr zu sein. Das bedeutet Jesus aufnehmen. Und Jesus bietet uns dann das Geschenk der Sündenvergebung und das Geschenk der Gotteskindschaft an. Wir Menschen, wir können Gottes Kinder werden, wenn wir wollen. Denn bei diesem Geschenk ist es wie mit jedem anderen Geschenk auch, wir müssen es annehmen, dass es uns gehört. Manche aus der Gemeinde verteilen zurzeit diese Kalender an ihre Freunde und Bekannte, Nachbarn vielleicht. Und wenn ich jetzt so einen Kalender habe und zu jemand hingehe und ihm das anbiete, dann kann ich ihm sagen, ich würde Ihnen gern diesen Kalender schenken. Aber annehmen muss es der andere selber. Er muss seine Hand ausstrecken und er muss diesen Kalender nehmen und dann gehört er ihm. Aber wenn er sagt, nein, diesen Kalender, den will ich nicht, dann respektieren wir das. Dann holen wir uns kein Klebeband und kleben es ihm an den Arm hin oder so oder tackern es fest, sondern dann respektieren wir das und nehmen den Kalender wieder zurück. Und so ist es auch mit dem Geschenk der Sündenvergebung. Gott bietet es uns an, aber wir müssen es annehmen. Und da haben wir die freie Entscheidung, das zu tun oder zu lassen. Die Frage an dich ist jetzt, hast du diese Entscheidung schon getroffen? Ist Jesus wirklich der Herr deines Lebens? Und es ist ganz wichtig, sich eine ehrliche Antwort auf diese Frage zu geben, weil an dieser Frage, da hängt dein ewiges Leben. So wie du zum Zeitpunkt deines Todes mit Gott standest, so wirst du in Ewigkeit zu ihm stehen. Wenn wir in diesem Leben mit Jesus nichts zu tun haben wollten, dann werden wir in Ewigkeit nichts mit ihm zu tun haben. Dann werden wir die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und die Bibel, die nennt diesen Zustand der Trennung von Gott Hölle. Auf der Erde, da haben wir noch dieses Nebeneinander von Gut und Böse. Und in der Hölle, da wird es nur noch Böses geben. Und im Himmel dagegen wird es nur noch Gutes geben. Wir werden in der Nähe Gottes sein und es wird nun endlich viel schöner sein als das Schönste, was wir uns auf der Erde vorstellen können. Lass dir von Jesus deine Sünden vergeben und lass ihn Herr deines Lebens sein. Wenn du es nicht alleine machen möchtest, dann sprich jemand an, von dem du weißt, dass er mit Jesus lebt. Und diese Person kann sicherlich dir das nochmal genau erklären, mit dir beten und dir dabei helfen, diesen Schritt auch zu wagen. Ja, wir kommen zum zweiten Punkt. Tu, was Jesus dir sagt. Und ich lese nochmal die Verse 3-6 aus unserem Text. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Nun gibt es ja viele Dinge, die Jesus geboten hat. Es gibt, ja, wenn wir die Evangelien lesen, werden wir immer wieder drüber stoßen, was Jesus alles seinen Jüngern geboten hat. Und ich möchte heute Morgen eigentlich nur auf eines dieser Gebote eingehen. Und zwar, um direkt an den ersten Punkt der Predigt anzuknüpfen, auf das Gebot, das Jesus seinen Jüngern am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt. Matthäus 28, 19-20. Und ihr kennt es, das ist der Missionsbefehl. Ich lese ihn vor aus Matthäus 28. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das war damals der Auftrag an die Jünger. Und dieser Auftrag, der hat sich seither nicht verändert. Er wurde schon ausgeführt, es waren schon viele gehorsam diesem Auftrag, aber der Auftrag steht nach wie vor da. Wir sollen hingehen und zu Jüngern machen. Hingehen in alle Welt. Da haben wir in Traunreuth den großen Vorteil, dass wir die Welt direkt vor der Haustür haben. In Traunreuth, da leben über 60 verschiedene Nationalitäten. Das heißt für uns, wir müssen gar nicht mit dem Flugzeug nach Afrika fliegen, um Menschen von Jesus zu erzählen und in alle Welt zu gehen, sondern wir können einfach mit dem Fahrrad zum Aldi fahren, um Menschen aus anderen Nationen zu begegnen und ihnen Zeugnis zu sein. Aber vielleicht, dass auch irgendwie die Art von Gott uns so ein bisschen mal auf die Füße zu treten. Wir Deutschen, wir haben seit fast 500 Jahren die Bibel in unserer Sprache. Und andere Völker, die warten seit 500 Jahren darauf, dass sie die Bibel in ihrer Sprache bekommen. Wir sind träge geworden. Wir im Land der Reformation, wir sind zu träge geworden, hinzugehen und anderen Völkern die frohe Botschaft zu bringen. Und jetzt bringt Gott diese anderen Völker zu uns. Nutzen wir diese Chance oder sind wir immer noch zu träge? Ich habe so ein bisschen einen Hang zu Gedichten und heute Morgen kommt ihr nicht drum rum, dass ich euch auch ein Gedicht vortrage. Und es ist jetzt kein typisch christliches Gedicht, aber es zeigt uns eine Wahrheit, die wir vielleicht vergessen haben. Es spielt an der Küste, also weit weg von Bayern, wahrscheinlich an einer Rettungsstation für Schiffbrüchige. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere von euch. Es heißt Nies Randers und wurde von Otto Ernst geschrieben. Krachen und heulen und berstende Nacht, Dunkel und Flammen in rasender Jagd, ein Schrei durch die Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht man's gut, ein Wrack auf der Sandbank, noch wiegt es die Flut. Gleich holt sich's der Abgrund. Nies Randers lugt und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast, wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter, du steigst mir nicht ein, dich will ich behalten, du bliebst mir allein, ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn, 3 Jahre verschollen ist Uwe schon. Mein Uwe, mein Uwe. Nies tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Wrack und spricht Gemach. Und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und mit ihm noch 6 hohes, hartes Friesengewächs. Schon sausen die Ruder. Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern. Nein, es blieb ganz. Wie lange, wie lange? Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer die menschenfressenden Rosse daher. Sie schnauben und schäumen. Wie hechelnde Hast sie zusammenzwingt, eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. 3 Wetter zusammen, nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das landwärts hält. Sie sind es, sie kommen. Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt, still. Ruft da nicht einer? Er schreit durch die Hand. Sagt Mutter, es ist Uwe. Ja, dieses Gedicht hat mir mein Vater früher ab und zu vorgetragen und mich hat es damals immer schon bewegt. Und vor kurzem war ich bei einem Missionsvortrag auf der KFG-Konferenz und da hat ein Missionar gerade eben dieses Gedicht gebraucht, um uns nochmal aufzurütteln. Wie oft sind wir zu sehr auf die eigene Sicherheit bedacht und denken nicht wie dieser Nies Randers an die anderen. Und seine Mutter und seine Ewigkeit. Jesus war sich nicht zu schade, die Sicherheit und Vollkommenheit des Himmels zu verlassen, um in unsere stürmische Welt zu kommen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um uns aus dem Wrack unseres Lebens zu retten. Und er hat sein Leben nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt riskiert. Und er hat es nicht nur riskiert, sondern er hat es sogar gegeben. Er ist für unsere Schuld gestorben, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Er lebt und wir können heute mit ihm leben. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir in Sicherheit sind, dann sollten wir uns doch immer wieder in Bezug auf unsere Nachbarn, auf unsere Mitmenschen die Frage stellen, und seine Mutter und seine Ewigkeit? Lasst uns für uns selber und auch füreinander beten, dass wir neu erkennen, wie wichtig dieser Auftrag Jesu ist. Und lasst uns darum bitten, dass wir zu mutigen und vielleicht auch zu waghalsigen Christen werden, die mit Retterliebe gefüllt sind und denen es nicht egal ist, dass Menschen um sie herum täglich verloren gehen. Hier noch ein kleines Wort an uns, an die, die Eltern sind unter uns, also Eltern von Kindern. Was beten wir für unsere Kinder? Wir beten sicherlich darum, dass sie gerettet werden. Aber beten wir auch darum, dass sie andere retten? Dass sie bereit sind, ihr Leben ganz für Gott einzusetzen, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen? Oder sind unsere Anliegen eher so ein bisschen auf die weltlichen Dinge ausgerichtet, dass wir um den guten Beruf beten, um den passenden Ehepartner? Und sicherlich ist ein guter Beruf was Wichtiges und was Gutes. Noch wichtiger ist ein passender Ehepartner. Aber am wichtigsten ist doch eigentlich, dass unsere Kinder zu Missionaren werden, in denen die Liebe Gottes brennt. Hier unten in den Kinderstundenräumen, da hinten im Babyraum und hier zwischen uns in den Reihen, da sitzt die Zukunft der Gemeinde. Und ich frage mich, wo werden unsere Kinder mal sitzen in 10 oder 20 Jahren? Werden sie im Rettungsboot sitzen, das hinausfährt, um Menschen für die Ewigkeit zu retten? Oder werden sie am Ufer bleiben und vielleicht ab und zu mal Geld für ein neues Ruder spenden? Und wir haben es natürlich nicht in der Hand, was aus unseren Kindern wird. Aber wir können darauf Einfluss nehmen. Und zwar am allermeisten durch Gebet und durch Vorbild. Und wie können wir Vorbild sein? Wie können wir diesem Auftrag Jesu nachkommen, Menschen zu retten? Und zwar, ich denke, zuallererst dadurch, dass wir beten. Es ist unglaublich wichtiger, dass wir mit Gott über Menschen reden, als dass wir mit Menschen über Gott reden. Und dann können wir Gott bitten, dass er uns zu Menschen schickt, dass er uns Möglichkeiten gibt, ihn zu bezeugen. Wir können ihn um die richtigen Worte bitten, um gute Einfälle, um kreative Ideen. Und dann, wenn solche Ideen kommen, solche Einfälle, dann lass dich auch gebrauchen. Sei bereit, das zu tun, was er dir aufträgt. Geh hin zu den Menschen. Mir selber geht es so, dass ich mich am Ufer viel wohler fühle als in diesem Rettungsboot. Und darum halte ich diese Predigt heute Morgen auch nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich habe vorher diese Automagnete vorgestellt, wo dieser Vers draufsteht aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das hat Jesus gesagt. Und diese Magnete, die kosten nicht die Welt. Höchstens 16 Euro. Aber ich glaube, dass Gottes Wort die Welt verändern kann. Vielleicht auch durch diesen Magnet, der auf meinem Auto draufhängt. Und ich hoffe und ich bete darum, dass Menschen das lesen, dass dieser Vers ihnen irgendwo ins Herz geht. Dass sie darüber nachdenken, was dieser Anspruch Jesu für ihr Leben zu bedeuten hat. Und dass sie vielleicht auch mich darauf ansprechen, warum ich sowas auf meinem Auto habe. Und dass ich ihnen dann von dem erzählen kann, der mein Leben neu gemacht hat. Der meinem Leben einen Sinn gegeben hat. Aber es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, um Menschen zu erreichen. Wir können Traktate verteilen, wir können in unserer Nachbarschaft einfach freundlich mit unseren Nachbarn umgehen. Die werden schon irgendwann merken, von wem wir sind und wes Geistes Kind wir sind. Sie werden merken an unserem Verhalten, dass wir zu Jesus gehören. Wir können Kalender verschenken, wir können unser Profil bei Facebook oder bei WhatsApp evangelistisch gestalten. Wir können unsere E-Mail-Signatur, ja, ein Bibelvers noch dranhängen. Nicht nur unser Name, unsere Adresse, sondern noch ein Bibelvers. Aber wir könnten auch den Menschen, mit denen wir eigentlich fast täglich zu tun haben, aber mit denen wir trotzdem kaum reden, ich denke an Postboten oder Kassierer, Müllmänner, Kassiererinnen, Müllmänner, wir könnten ihnen einen Brief oder eine Karte schreiben und uns bei ihnen bedanken. Wir könnten dem Postboten dafür danken, dass er uns bei Wind und Wetter die Briefe zustellt. Das Gleiche gilt für den, der die Zeitungen austrägt. Wir könnten der Kassiererin vom Supermarkt dafür danken, dass sie uns so freundlich bedient. Oder der Stadtverwaltung mal einen Brief schreiben und uns für die saubere Stadt bedanken. Oder dafür, dass hier alles so gut funktioniert. Dass wir unseren Wasserhahn aufmachen können, es kommt klares, sauberes Wasser raus. Das haben die wenigsten unserer Geschwister weltweit. Es gibt so viele Menschen, denen wir immer wieder begegnen und die wir durch freundliche Worte auch gewinnen können. Zusammen mit diesem Brief oder mit der Karte können wir natürlich den Menschen auch noch was schenken. Ein Kalender würde sich jetzt gerade anbieten, vielleicht ein evangelistisches Buch oder eine DVD. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da was zu machen. Aber das Wichtigste daran ist, dass wir beten. Dass wir nicht in Aktionismus verfallen, sondern dass wir von Gott uns beauftragt wissen, das zu tun. Und dafür beten natürlich. Ja, das war jetzt eines dieser Gebote, das Jesus uns gegeben hat. Es gibt noch viele andere, sehr viele andere. Und ihr könnt ja die nächsten Wochen mal auf Entdeckungsreise in Evangelien gehen. Norbert hat uns gesagt, dass er gerne Evangelien liest. Sicherlich sehr wertvoll, die Evangelien zu lesen und zu sehen, was hat Jesus denn zu uns gesagt? Was wollen wir? Was sollen wir tun? Weil wer Bibel liest, ist klar im Vorteil. Wir sehen aus unserem Text, dass man Menschen, die Jesus lieb haben, daran erkennt, dass sie seine Gebote halten. Ich finde es schön, dass die Bibel hier einfach so, ja, klar die Fakten auf den Tisch legt. Da ist nichts Schwärmerisches dabei. Da heißt nicht, wir erkennen, dass wir Jesus lieben, daran, dass wir ein warmes Gefühl in der Herzgegend haben. Sondern wir erkennen es einfach daran, dass wir seine Gebote halten. Und sicherlich gehören auch Gefühle zum Christsein dazu. Es ist ja eine Beziehung. Es ist ja keine Religion, sondern wirklich eine Beziehung zum lebendigen Gott. Aber diese Beziehung ist eben nicht auf Gefühlen aufgebaut, sondern auf der Entscheidung für ihn und auch dem Willen, ihm treu zu sein. Mit einer Ehe ist es genauso. Wenn ich eine Ehe nur auf Gefühle aufbaue, was passiert dann, wenn die Gefühle mal weniger werden? So ist es auch mit Gott. Wir haben uns dafür entschieden, mit ihm zu leben, in guten wie in schlechten Tagen. Wir wollen ihm treu sein, und wenn wir das mal nicht waren, dann bekennen wir das ihm und dann gehen wir weiter mit ihm. Wir fallen sicherlich immer wieder hin als Christen, aber wir bleiben nicht liegen, sondern wir stehen wieder auf und gehen weiter mit ihm. Die Sünde belastet die Beziehung sicherlich zu ihm, aber sie zerbricht sie nicht. Und wenn wir sie bekennen, ist die Sünde wieder weg. Und so weit weg, dass sie uns nie mehr vorgehalten wird. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12, da steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er hat uns erlöst und wir haben ihn angenommen. Und weil er uns so treu ist, darum wollen wir ihm auch treu sein. Ich möchte nochmal die Predigt kurz zusammenfassen. Der erste Punkt war, lass dir von Jesus deine Sünden vergeben. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Schieb sie nicht auf. Und der zweite Punkt, tu, was Jesus dir sagt. Wir haben vor allem den Missionsbefehl angeschaut und ich weiß, dass die Predigt heute Morgen einseitig war und dass mir ein Predigtlehrer da einiges zusammenstreichen würde. Aber ich denke, dass diese Einseitigkeit uns auch mal ganz gut tut. Lass uns darüber nachdenken, wie wir Menschen in unserer Umgebung erreichen können. Betet dafür und dann geht auch hin zu ihnen. Amen.